Hallo und herzlich willkommen zu unserer 52. Folge des Podcast-Formats Europa erklärt in unserem Podcast Götterfunken, die Lauschfrequenz für europapolitische Ohren. Ich bin Nele und neben mir sitzt heute nicht wie gewohnt Finn, sondern die liebe Amelie.
Hallo.
Denn Finn ist leider erkrankt und von daher haben wir jetzt kurzerhand entschlossen, der Podcast findet trotzdem statt. Und wir beide machen das jetzt einfach zusammen, sozusagen die geballte Frauenpower hier aus dem Büro.
Ja, schauen wir mal, was wird.
Was wird,
genau. Wir freuen uns.
Wir haben für heute ja ein sehr aktuelles und vor allem in den Medien die letzten Tage und Wochen auch ja omnipräsentes Thema mitgebracht, und zwar die Amtseinführung in den USA. Was bedeutet Trumps Präsidentschaft für Europa und die Europäische Union? Ich glaube, das ist eine relativ spannende Folge. Wir haben einiges hier vor uns liegen. Mal gucken, wie wir da so durchkommen. Und wir haben versucht, das so aus allen möglichen Blickwinkeln mal so ein bisschen auseinanderzunehmen. Was bedeutet diese Präsidentschaft? Und was hat Donald Trump in den ersten Tagen seiner neuen Amtszeit, seiner zweiten Amtszeit denn auch schon so beschlossen? Da ist nämlich schon einiges passiert in relativ kurzer Zeit.
Am 20. Januar, also wirklich erst vor ein paar Tagen, wurde Donald Trump erneut zum Präsidenten ernannt, dem 47. in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Doch wie Nele schon meinte, was bedeutet denn überhaupt diese erneute Präsidentschaft Trumps für Europa bzw. auch für Deutschland? Schon Trumps Äußerungen seit dem Wahlsieg am 5. November 2024 haben in Europa teils Besorgnis ausgelöst, beispielsweise wie schnell eine Erhöhung der Beiträge der NATO-Mitgliedstaaten angestrebt wird oder auch wie schnell und auch mit welchen Kosten ein Friedensabkommen im Ukraine-Konflikt zustande kommen könnte. Ebenso kündigte Trump an, Zölle erhöhen zu wollen, und er verblüffte uns Europäer dann doch mit seiner Ankündigung, Grönland, also ein dänisches Territorium, kaufen zu wollen. Hierbei schloss er auch die Möglichkeit der Anwendung von Gewalt nicht aus, falls dies nicht freiwillig geschehen sollte. Man könnte also sagen, dass Trump Europa alt aussehen lassen will, also weniger Klimaschutz, Steuern werden erhöht, und Europa muss sich anscheinend auf einen scharfen Wettbewerb rüsten. Die Frage ist dabei, ob Europa darauf überhaupt auch wirklich vorbereitet ist.
Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, hat natürlich sich relativ schnell dazu auch geäußert und hat vor der Gefahr eines globalen Wettlaufs hin zu einer wirtschaftlichen Abwärtsspirale gewarnt. Sie hat dabei gesagt, Zitat, mit zunehmender Konkurrenz werden wir wahrscheinlich weiterhin einen häufigen Einsatz von Wirtschaftsinstrumenten wie eben Sanktionen, Exportkontrollen und Zöllen erleben. Das sagte sie auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Und weiter sagte sie, in diesem Sinne müssen wir zusammenarbeiten, um einen globalen Wettlauf nach unten zu vermeiden. Also auch hier hat man schon relativ eindeutig auch so ein bisschen die, was du eben schon angesprochen hattest, diese Stück weit Angst oder Befürchtung vor diesem Wirtschaftswettbewerb nach unten. Und Trump betonte auf anderer Seite stets, dass er der Europäischen Union gegenüber aber gesprächsbereit bleiben möchte und da eben sich jetzt nicht komplett verschließt, aber auf jeden Fall schon eindeutige Ziele sich gesetzt hat. Die Europäische Union könnte diese Zölle, die wir eben schon angesprochen haben, umgehen, beziehungsweise um die so ein bisschen sich herumschiffen, wenn sie beispielsweise sehr viel Öl oder Flüssiggas aus Amerika kauft, also aus den Vereinigten Staaten, also auch dieses berühmt-berüchtigte Fracking-Gas zum Beispiel, was ja für diese LNG-Terminals auch großteils schon eingesetzt wird. Und das wäre sozusagen eine Möglichkeit, einfach das zu umgehen, indem man sehr viel von den US-Amerikanern abkauft. So schätzen es zumindest einige Ökonomen ein und sehen darin einen gewissen Spielraum zumindest für Verhandlungen auf europäischer Seite. Die Europäische Union scheint bereit zu sein, mit den USA schnell und konstruktiv über eben diese ökonomischen Handelsfragen sprechen zu wollen. Die Union und auch Deutschland müssen dabei aber selbst eben auch natürlich auf ihre eigene Wirtschaft gucken und irgendwie auch die eigene Wirtschaft stärken und sich darauf konzentrieren, eben dieses Gleichgewicht in der Welt, insofern das möglich ist, auch irgendwie aufrechtzuerhalten. Ich habe ja vorhin schon in der Einleitung ein bisschen angeteasert, dass Trump ja durchaus schon am Anfang seiner bisher sehr kurzen Amtszeit viele Sachen auch schon einfach beschlossen hat und unterschrieben hat. Zum einen hat er den Rückzug der Vereinigten Staaten aus dem Pariser Klimaabkommen unterschrieben bzw. beschlossen, sowie den Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation WHO. Also eigentlich somit viele große globale Abkommen und Vereinigungen, aus denen die USA jetzt ausgetreten ist. Aber das war ja auch zu erwarten. Also das vor allem mit dem Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen hatte Trump ja schon recht lange auf der Agenda und angekündigt und sich auch dementsprechend dran gehalten. Und wenn die Amerikaner jetzt eben aus dem Pariser Klimaabkommen Klimaabkommen aussteigen, muss Europa sich auf der anderen Seite natürlich überlegen, wie man da diesen Kurs, was Klimaschutz und so weiter, dieses 1,5-Grad-Ziel angeht, irgendwie aufrechterhalten will. Das könnte jetzt natürlich viel, viel schwieriger werden oder es wird viel, viel schwieriger werden, weil Klimaschutz natürlich nicht nur in Europa passiert, sondern natürlich auch im Ausland erreicht werden muss. Geht es dabei eben um CO2-Emissionen, aber natürlich auch um Technologien, die entwickelt werden müssen. Und da ist jetzt natürlich die Frage, wie kann man da mit der USA, die doch auch ein großer Technikstandort in der Welt ist, noch weiter beim Klimaschutz und diesem Interesse daran weiterarbeiten. Ein weiterer Punkt, den Trump auch direkt nach seiner Amtsenthebung beschlossen hat, ist die Begnadigung von seinen Anhänger und Anhängerinnen, die wegen der gewaltsamen Angriffe auf das US-Kapitol im Jahr 2021 verurteilt wurden. Also das war ja damals, nachdem er die Wahl gegen Joe Biden verloren hatte, haben die ja im Januar 2021 das Kapitol gestürmt und da wurden ja auch viele festgenommen und da hat er jetzt seine Anhänger, die ja seiner Meinung nach unzurechtmäßig im Knast gesessen haben, begnadigt und rausgeholt. Abgesehen davon hat er sich auch mit Genderpolitik beschäftigt und ich denke mal, wie wir alle wissen, ist Trump, was das angeht, sehr konservativ und kein Verfechter der Idee von mehreren Geschlechtsoptionen. Und so haben die Bundesbehörden in den USA jetzt sozusagen den Bürgern und Bürgerinnen verweigert, dass es mehr Identifikationsmöglichkeiten auf staatlicher Ebene gibt als männlich oder weiblich, sondern eben nur dieses binäre System. Bislang war eine dritte Option möglich, aber das hat er jetzt sozusagen damit eingestampft. Genau, abgesehen davon hat Trump auch den Ausbau von Grenzbefestigungen zu Mexiko angeordnet. Und was auch noch zu dem Thema Migrationspolitik so ein bisschen mit reinspielt, in den USA geborene Kinder, zum Beispiel von MigrantInnen, bekommen eben nicht mehr automatisch die US-Staatsbürgerschaft, wenn sie auf US-Territorium geboren werden. Das hat er damit jetzt auch einmal besiegelt. Also ja, dieses ganze Thema Migration ist ja bei ihm auch einfach immer wiederkehrend und da fährt er jetzt diese harte Linie, die wir von ihm kennen aus den letzten Jahren, auch weiter. Genau. Und was vielleicht auch noch dazu gehört, ist, dass an diesen Grenzbefestigungen Richtung Süden auch immer mehr Soldaten und Soldatinnen entsendet werden und dort stationiert werden, um die in Anführungsstrichen illegale Migration, von der er immer redet, zu verhindern oder weiter einzuschränken.
Ja, da kann man sich eigentlich manchmal nur an den Kopf fassen und fragen, was geht in einigen Menschen vor sich? Aber okay, gut. Was heißt denn das alles so ein bisschen zusammengefasster und genauer jetzt für Deutschland, was Nela auch schon zum Teil hier angesprochen hat? Zum einen haben wir hohe Zölle, also 10% bis 20% auf Importwaren aus Europa. Das heißt beispielsweise für Deutschland, ja, nahezu jeder dritte Porsche und auch immerhin jeder sechste BMW wurden 2024 in Nordamerika verkauft. Bei Audi, Mercedes und VW lag der Anteil bei 12-15%. Die Zollpolitik kann je nach Höhe der Zölle zukünftig bis zu 300.000 Arbeitsplätze in Deutschland bedrohen. Und sollte Trump seine Ankündigung auch wahrmachen, will die EU wiederum reagieren mit Vergeltungszöllen auf US-Importe. Trump forderte bereits in seiner ersten Amtszeit und jetzt auch erneut höhere Verteidigungsausgaben, 5% von den NATO-Staaten und die 2%-Marke hat Deutschland 2024 wieder erreicht, erstmals seit Jahrzehnten. Und 5% in die Wehrfähigkeit zu investieren, würde 2025 allerdings Ausgaben von mehr als 200 Milliarden Euro bedeuten. Donald Trump hat auch mehrfach betont, die Hilfen für die Ukraine kürzen zu wollen. Deutschland ist auch zweitgrößter Waffenlieferant der Ukraine nach den USA und könnte dadurch unter Druck gesetzt werden, mehr investieren zu müssen. Und ja, wie schon erwähnt, Trump möchte, dass die USA aus der NATO austritt.
Ja, also das sind ja vor allem auch Sachen, die eben natürlich auch die deutsche Politik tangieren. Und was vielleicht auch dahingehend ganz interessant ist, wir haben mal einen Blick geworfen auf die Zeremonie beim Amtseintritt vor ein paar Tagen, also welche Gäste da auch so ein bisschen geladen waren. Das ist ja auch so ein bisschen viral gegangen, haben vielleicht die ein oder anderen von euch auch mitbekommen. Denn es waren auch einige Politiker und Politikerinnen aus Europa geladen und auch vor Ort, darunter auch Politiker aus Deutschland, vor allem eben von der AfD, von der Alternative für Deutschland. Abgesehen davon aber zum Beispiel, nur um ein paar Namen zu nennen, Giorgia Meloni, Die italienische Ministerpräsidentin, die war geladen, genauso wie der ehemalige polnische Ministerpräsident Morawiecki. Aus Deutschland waren eingeladen Tino Chrupalla, der Co-Vorsitzende der AfD, sowie Beatrix von Storch, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Ich denke mal, alles Namen, die ja geläufig sein sollten. Allgemein kann man sagen, war zu beobachten, dass natürlich sehr viele rechtsgerichtete Politiker eingeladen wurden, also vor allem aus den Abgeordnete aus der EKR-Fraktion. Wie zum Beispiel der spanischen Vox-Partei, der ungarischen Fidesz-Partei, dem französischen Rassemblement National, der tschechischen ANO oder der polnischen PiS-Partei und so weiter und so fort. Also die Liste könnte man jetzt natürlich noch beliebig verlängern, aber das vielleicht nur so als die prominentesten Beispiele. Wir haben hier also auch eindeutig im internationalen Raum einen Fokus auf die rechtskonservativen, rechtsextremistischen Parteien, die dort eben auch nach Washington eingeladen wurde.
Ich glaube, da wundert es auch keinen mehr, dass es jetzt so eine Diskussion gab, wie hoch eine Hand gehalten werden darf
bei Elon Musk.
Wenn da auch so viele rechtsgerichtete Parteien eingeladen wurden. Ja. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
Ja, genau. Also ich meine, das war ja auch ein großer Aufseher jetzt in dem ganzen Spektakel. Da haben wir uns jetzt gar nicht so drauf fokussiert, sondern wir gucken jetzt erstmal so auf die politische Ebene. Das mit Elon Musk ist ja nochmal ein ganz anderes heiße Eisen.
Ne? Ja. Was hattest du mir vorhin erzählt? Er wurde ja in Schutz genommen, weil er
Autismus hätte, deshalb ja gar nicht, dass er gar nicht so gemeint hat. Naja, gut.
Okay.
Kleine Sidequest hier an der Stelle. Wir gucken jetzt aber wieder mal zurück auf Donald Trump bzw. seine Präsidentschaft und Deutschland. Steve Bannon, der frühere Chefstratege von Donald Trump, prangerte die in Anführungsstrichen industrielle Todesspirale an, in die die aktuelle Bundesregierung Deutschland mit ihrer, wieder Zitat, radikalen Politik und dem Wahnsinn der Netto-CO2-Neutralität getrieben habe. Also auf jeden Fall hier ein Angriff auf grüne Politik, Umweltpolitik. Der Anlass für seine Tirade war, dass am Wochenende bekannt gegeben wurde, dass der deutsche Botschafter in Washington, Andreas Michaelis, Bundeskanzler Olaf Scholz in einer internen Analyse vor der am Montag beginnenden Präsidentschaft Trumps gewarnt hätte. Und da hat sich sozusagen dieser Steve Bannon, der ehemalige Chefstratege, wie gesagt, ein bisschen wahrscheinlich angegriffen gefühlt und hat da erstmal ein bisschen gegen die deutsche Politik gewettert. Deutschland spielt aber natürlich beim Schulterschluss im globalen Bereich der rechten Parteien auch eine Schlüsselrolle. Natürlich, weil hierzulande am 23. Februar die vorgezogenen Neuwahlen anstehen. Und naja, ich meine, wir müssen uns jetzt auch keinem was vormachen. Wir werden hier auf jeden Fall über 20% AfD zu erwarten haben. Aber von daher ist natürlich gerade, was diese internationale Politik und den Schulterschluss im rechten Raum angeht, Deutschland auch gerade einfach sehr, sehr interessant. Als Bannon auf eine Bühne trat und seine Gäste begrüßte, rief er Germany is next, also übersetzt Deutschland ist als nächstes dran, so nach dem Motto hier, die werden jetzt auch gleich oder bald auf den Zug der rechtskonservativen rechten Politik aufspringen. Trotzdem rang sich Bundeskanzler Olaf Scholz natürlich, wie es sich in der politischen Diplomatie gehört, ein Glückwunschschreiben ab und wünschte dem neuen US-Präsidenten zu seiner Amtseinführung Kraft und Erfolg für die anstehenden Aufgaben und Jahre. Weiter heißt es, gemeinsam können wir entscheidende Impulse für Freiheit, Frieden und Sicherheit sowie für Wohlstand und wirtschaftliche Entwicklung auf beiden Seiten des Atlantiks setzen. Also auch hier wieder, ein Versuch der Olaf Scholz'schen Diplomatie, wenn man das so sagen kann. Die meisten deutschen Politiker haben allerdings durchblicken lassen, aber das ist ja jetzt auch schon die letzten Monate viel passiert oder eben sogar offen gesagt, dass sie viel über Kamala Harris von den US-Demokraten im Weißen Haus gesehen hätten. Natürlich mit einer Ausnahme, die Alternative für Deutschland, die AfD, freut sich eigentlich viel mehr auf Trump, als das bei den anderen Parteien der Fall ist. Scholz hat, wie ich ja eben schon gesagt habe, Trump natürlich zum Amtseintritt gratuliert, aber hat gleichzeitig auch versucht, ein bisschen, auf Konfrontationskurs zu gehen, wenn man das so sagen möchte. Er hat zum Beispiel den Anspruch Trumps, was wir eben schon kurz erwähnt haben, auf Grönland scharf kritisiert. Da zeigte sich Friedrich Merz auf der anderen Seite, der natürlich hier als großer Kontrahent bei der Bundestagswahl im Fokus steht, auf jeden Fall ein bisschen entgegenkommender Trump gegenüber. Er kann sich nach Umfragen gute Chancen ausrechnen, nach der Bundestagswahl am 23. Februar Bundeskanzler zu werden, wenn man jetzt von den Umfragewerten ausgeht. Und hätte dann natürlich als deutscher Regierungschef direkt auch mit Trump zu tun und zeigt sich vielleicht deswegen auch ein bisschen entgegenkommender ihm gegenüber. In einem handschriftlichen Glückwunschbrief an Trump schrieb Merz unter anderem, Zitat, sollte das deutsche Volk mir ein Mandat für die Kanzlerschaft erteilen, wird es eine meiner Prioritäten sein, mit Ihnen auf ein neues Kapitel in unseren Beziehungen hinzuarbeiten.
Ja, also Scholz und Merz gratulieren. Baerbock und Habeck hingegen warnen und kritisieren. Schauen wir uns noch mal ein bisschen genauer an, wie sich denn deutsche Politiker zur Amtseinführung von Donald Trump äußern. Nele hat es gerade schon erwähnt, Bundeskanzler Olaf Scholz hat dem neuen US-Präsidenten auf Deutsch und auch auf Englisch gratuliert. Und Scholz betonte dabei, dass die USA Deutschlands engster Verbündeter seien. Und er beendete den Tweet damit, dass Europa und die USA eine starke Gemeinschaft seien und betont dies dann auch mit den beiden Emojis der EU und auch der US-Flagge. Baerbock hingegen warnt und hat sich im rbb24-Inforadio auch kritisch geäußert über die Drohung Trumps, den Panama-Kanal und Grönland zu kontrollieren, sagte sie, jede Drohung gegen ein NATO-Mitglied oder auch andere Staaten sind natürlich vollkommen inakzeptabel. Sie gratulierte auf X ebenso Marco Rubio zu seiner neuen Stelle als US-Staatssekretär, der auch als Außenminister fungiert. Genau wie Scholz betont auch Baerbock in ihrem X-Beitrag die wichtige Zusammenarbeit zwischen den USA und Europa.
Natürlich hat sich unser Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen auch nicht lumpen lassen, sondern hat selbst auch sich nochmal dazu auf X geäußert. Er repostete aber unter anderem ein Video der Deutschen Welle, in dem er darauf hinweist, dass Europa vorbereitet sei, falls die USA diese wirtschaftlichen oder diese Wirtschaftszölle erlassen würde, über die wir am Anfang geredet haben. Habeck sagt aber auch, dass er das allerdings nicht hofft und natürlich auch im Sinne der europäischen und deutschen Wirtschaft nicht möchte. Mit Nachdruck sagt er auch, dass Europa und auch Deutschland selber mehr investieren müssen, also hier so ein bisschen mehr den Fokus auf die innere Wirtschaft und den Binnenmarkt Europas, damit, so hat er gesagt, die Wirtschaft hier wieder wächst, aber auch damit wir die Techniken der Zukunft hier in Europa produzieren. Er sagt, die Gedankenführung müsse sein, das nächste Google muss aus Europa kommen. Also so ein Angriff ein bisschen hier auf das ganze Silicon Valley und so weiter mit den großen Tech-Riesen und Tech-Industrien, obwohl da ja nicht nur die USA ein großer Player ist, sondern natürlich auch China, Indien und so weiter, die da auch natürlich noch ein Wörtchen mitzureden haben. Die Welt besteht ja nicht nur aus Europa und der USA, vielleicht nicht? Das nur kurz am Rand. Genau, aber zumindest hat er gesagt, Mensch, wir müssen eigentlich hier mal ein bisschen mehr auf unsere Binnenwirtschaft und auch auf die deutsche Wirtschaft gucken und hier eben zum Beispiel auch Techniken, bestimmt auch was eben den Klimawandel angeht, ein bisschen fördern. Aus der deutschen Opposition meldet sich unter anderem, wie vorhin schon erwähnt, Kanzlerkandidat Friedrich Merz auf X. Er teilte in einem Beitrag mit, dass er dem US-Präsidenten stark beglückwünscht. Er nennt ihn hier den Herr President und bezeichnet seinen Wahlsieg als, Zitat, bemerkenswert. Merz betonte ebenfalls, er selbst habe einen großen Teil seiner beruflichen Laufbahn und seines politischen Lebens der Stärkung beider Länder, also Deutschland und der USA, gewidmet. Sollte er selbst Bundeskanzler werden, verspricht Merz in dem X-Beitrag auf ein neues Kapitel der Beziehungen hinzuarbeiten.
Ja, wundert mich irgendwie nicht, dass Merz da sich so äußert.
In einem späteren Post betonte er, dass Deutschland bereit sein müsse, eine, auch hier wieder schöne Wortwahl, enorme führende Rolle in der Europäischen Union zu übernehmen, besonders im Punkto Handelspolitik. Also auch hier betont er wieder, dass Deutschland mit den USA natürlich einen großen Handelspartner an der Seite hat und eben dadurch auch ein großes Interesse hat, ein neues Kapitel der Wirtschaft aufzuschlagen. Also es ist so ein bisschen, mir gibt das so ein bisschen den Eindruck von, hier wird sehr viel Honig auf jeden Fall ums Maul geschmiert. Aber gut, das ist
nur das ist meine persönliche auch nur ein Meinung. Jahr, genau, ne? Genau. Wir wollen hier gar nicht euch beeinflussen.
Ja, aber zumindest kommt das da so ein bisschen durch. Aber auf der anderen Seite, wir hatten ja eben schon mit Annalena Baerbock und Habeck zwei Vertreter der Partei Die Grünen, also in Regierungsverantwortung. Auch Jürgen Trittin sagt über Trump, Europa stehen harte Zeiten bevor.
Ja, er warnt da so ein bisschen.
Genau, er warnt da so ein bisschen und sagt, man sollte sich eigentlich von Trump nicht wirklich was abgucken. Der tritt auf wie ein Diktator. Solche Vergleiche sind hier gefallen. Vor allem, wenn es um diese ganzen territorialen Erweiterungen geht, eben Panama-Kanal, Grönland und so weiter. Das seien keine guten Nachrichten für Deutschland. Und anders als von anderen Politikern behauptet, sagt er, Deutschland sei nicht vorbereitet auf Trump. Europa hat hier viel zu lange nichts gemacht und wird jetzt eigentlich gezwungen, seine eigenen Interessen zurückzuschrauben hinter denen von den USA und sich da so ein bisschen, vor allem was Wirtschaftlichkeit und so angeht, so ein bisschen klein zu machen. Und das sollte man nicht tun, sondern eben, wie Habeck schon gesagt hat, auch ein bisschen verteidigen und eben auf die eigene Wirtschaft gucken. Genau, was er auch noch kritisiert, ist, dass Trump vor allem seine Interessen auch androht, militärisch durchsetzen zu wollen und dass da natürlich auch so ein gewisses Eskalationspotenzial drinsteckt und dass man deswegen nicht ein zu sehr engagiertes Entgegenkommen, wie Merz das eben macht, an den Tag legen sollte. Die USA unter Trump sieht Trittin zum Beispiel eher als Gegner statt als Partner, weil er meint, dass die USA mit Trump jetzt auf ein oligarchisch-autoritäres System sozusagen hinlaufen und somit eigentlich zu einem systemischen Rivalen werden und dass es nicht nur ein Regierungswechsel sei mit Trump, sondern auch gleich ein ganzer Systemwechsel. Also hier haben wir schon wirklich auch das komplette Gegenteil und gar keine Sympathien eigentlich für Trump, so wie das hier durchkommt. Genau, und wenn man eben sagt, es wird schon nicht so schlimm kommen, meint Trittin, verklärt man eigentlich die Situation. Man müsste eigentlich sehr kritisch mit den faschistischen Methoden und Inhalten Trumps auseinandersetzen und gucken, dass er damit eigentlich auf der internationalen Bühne nicht so Erfolg hat. Also mal gucken, ich glaube, das ist auch eine große politische Aufgabe, damit irgendwie einen Umgang zu finden. Aber das wird sich dann in die nächsten Monate und Jahre zeigen, wie sehr Trump da vielleicht auch Wert auf Außenpolitik legt oder vielleicht auch vielmehr im Inneren der USA sein Wirken entfalten lässt, was da so auf uns zukommt.
Ich finde es aber auch sehr interessant zu beobachten, wie divers doch die Stimmen dazu sind oder zu Trump sind. Wirklich einige waren ja mehr oder weniger davor oder vor ihm als Person und vor ihm als Präsidenten. Andere sind da doch ein bisschen zuversichtlicher.
Ja, wahrscheinlich liegt die Wahrheit wie immer irgendwie so ein bisschen in der Mitte. Und dass das Verhältnis zu den USA nun mal auch für Europa ein ganz wichtiges ist, vor allem eben aufgrund von Wirtschaft und so weiter, ist ja jetzt auch keine krasse Neuigkeit. Mal gucken.
Ja, schauen wir mal. Es gibt immerhin auch Stimmen, die sagen, dass Trump ja auch gut für Europa sein kann. Da haben wir euch jetzt auch nochmal 5 Gründe rausgesucht, in welche Richtung das dann hinauslaufen kann.
Also ein Aspekt, der sozusagen positiv für Europa sein könnte, ist, dass Europa eigenständiger wird. Das bezieht sich auch auf die Forderung nach mehr Verteidigungsausgaben von Europa in der NATO unter anderem. Europa soll sozusagen mehr Verantwortung für die eigene Sicherheit übernehmen und macht sich dadurch vielleicht auch unabhängiger von den USA, obwohl das, in Bezug auf die NATO, die ja doch sehr dominiert wird von der US-amerikanischen Politik, vielleicht ein bisschen gut gemeint ist. Aber zum Beispiel, was eben passieren kann, ist, dass Europa eigenständiger wird, was eben Wirtschaft angeht. Also wenn man den Fokus auf den europäischen Wirtschaftsraum setzt, muss die EU oder Europa sich eben schon im Vorfeld auf mögliche Zölle auf EU-Produkte eben vorbereiten. Deswegen haben die europäischen Länder auch schon begonnen, Handelspartnerschaften zu diversifizieren und neue Abkommen zu schließen. Also so ein bisschen sich dahingehend einfach unabhängiger von der USA zu machen, um eben ja diesen Zöllen so ein bisschen was entgegenzusetzen. Auch ein größerer Handel innerhalb der EU und eine Vertiefung des europäischen Binnenmarktes soll die Mitgliedstaaten unabhängiger von den USA machen. Also dieser Aspekt der wirtschaftlichen Unabhängigkeit wäre so ein Ding. Das hatten wir in dem Statement von Habeck auch schon ein bisschen drin. Genau, ansonsten wird gesagt, die Europäische Union füllt so ein bisschen ein, in Anführungsstrichen, Führungsvakuum. Man könnte sagen, alle Entscheidungen der NATO werden an sich ja im Konsens getroffen, aber die USA hat natürlich einfach dabei sehr viel Entscheidungsmacht und hat ja in der Vergangenheit da auch immer wieder Entscheidungen blockiert oder legt eben jetzt sehr viel Wert auf diese 5%-Marke bei den Ausgaben. Trump wird Europa in Schlüsselfragen wie eben dem Umgang mit China oder der Russlandpolitik sehr hart unter Druck setzen können. Wenn Europa sich hier von Trump vielleicht gar nicht so sehr auseinanderdriften oder spalten lässt, könnte es geeinter als heute aus der Krise hervorgehen. Also wenn man eben bei diesen Fragen, die Trump eben nutzen könnte, diese Schlüsselfragen, die ich eben erwähnt habe, einfach so ein bisschen zusammenhält und eine klare Linie führt, könnte es sein, dass eben die EU da so ein bisschen gestärkter daraus hervorgeht. Aber gut, das ist hypothetisch.
Ja, ein weiterer Grund, der gut für Europa sein kann, ist auch, dass die europäische Technologie wieder ein bisschen mehr an die Spitze kommen kann. Derzeit tauschen sich die USA und die EU in einem Handels- und Technologierat regelmäßig über auch strittige Fragen aus. Und dieser Austausch dürfte unter Trump wahrscheinlich ein jähes Ende finden. Die EU hat halt bereits ihre Marschrichtung vorgegeben und arbeitet an einem neuen Gesetz, um Daten von europäischen Unternehmen und Bürgern möglichst auch nicht bei US-Konzernen zu speichern. Und ein weiterer, finde ich, auch sehr, sehr wichtiger Grund ist, dass Europa stärker zusammenwächst. Es ist so, dass Donald Trumps unkonventioneller Führungsstil und auch seine scharfe Kritik an der EU den europäischen Zusammenhalt stärken könnten und die europäische Gemeinschaft ungewollt auch enger zusammenschweißen könnte. Es ist auch so, dass die europäische Idee heute attraktiver denn je ist, weil junge Menschen in ganz Europa identifizieren sich zunehmend auch als Europäer, inspiriert durch beispielsweise Programme wie Erasmus+, welche auch den kulturellen Austausch und auch gemeinsame Erfahrungen fördern. Eventuell ist Trumps Politik ein erneuter Weckruf, dass Europa nur durch Geschlossenheit stärker werden kann und sich auch international behaupten kann. Und dieses, ja, neue Selbstbewusstsein hat Europa in den letzten Jahren nicht nur stärker gemacht, sondern auch, ja, irgendwo auch attraktiver gemacht. Beispielsweise für viele Länder in der Nachbarschaft der EU, wie halt die Staaten des Westbalkans, bleibt die Mitgliedschaft in der EU oder in der Europäischen Union immer noch ein langfristiges Ziel. Und Europa zeigt, dass Zusammenarbeit und Vielfalt ja große Stärken für die Zukunft eines ganzen Kontinents sind.
Ja, damit haben wir jetzt einmal sozusagen den Bogen geschlossen und uns sowohl angeguckt, was in den USA passiert ist, was das für wirtschaftliche Folgen auch haben kann für Deutschland oder eben auch, ja, diese, ich sag mal eher auf normativer Ebene eben, wenn es um, ja, Zusammenhalt und Vielfalt geht, auf Ebene der Europäischen Union. Das ist ein sehr, sehr komplexes Thema und das jetzt hier irgendwie in einer knappen halben Stunde runterzubrechen, ist auch immer wieder eine Herausforderung.
Ja, es sollte nur mal so einen Einblick geben, was schlussendlich passiert, werden wir dann in den kommenden Monaten und Jahren beobachten können.
Genau. Und ansonsten hoffen wir, ihr hattet jetzt eine interessante Zeit hier mit uns, obwohl das heute alles ein bisschen anders gelaufen ist als sonst. Genau, aber nichtsdestotrotz am Ende, wie gehabt, ihr findet in den Shownotes unsere ganzen, ja, Verlinkungen zu Social Media. Ihr könnt auch gerne auf unserer Website mal vorbeigucken, da gibt's auch immer wieder spannende Blogbeiträge und natürlich auch unsere Veranstaltungen hier bei uns im Haus Europa, zu denen ihr gern vorbeikommen könnt. Und ja, dann würde ich sagen,
verabschieden wir uns schon für heute, für diese Woche. Wünschen euch
ein schönes Wochenende.
Ein schönes Wochenende, einen guten Start in die neue Woche dann. Wann auch immer ihr das hören.
Genau. Und dann hören wir uns höchstwahrscheinlich nächste Woche auch wahrscheinlich in der alten Konstellation mit Finn dann wieder, solange er ja gesund wird. Aber wir wünschen ihm alles Beste.
Ja. Gut. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.